Wie gut ist es um dein Herz bestellt? Es gibt nur eine Person, die sich darum kümmern kann, wie dein Herz bestellt ist, ob es ein hartes Herz ist oder ob es ein weiches Herz ist. Und das bist du selbst. Du hast vielleicht Umstände erlebt, schwierige Umstände, schwierige Begegnungen, Konflikte, irgendein Ärger. Diese Umstände führen dazu, dass wir reflexartig unser Herz härter machen, dass wir unser Herz schützen. Und die Schwierigkeit ist, dass wir hinter einem harten Herzen immer einsamer werden, immer weniger zugänglich werden. Und das ist eine Frage unserer Entscheidung, wie wir auf Umstände reagieren. Schlimme Umstände, verletzende Begegnungen, die kommen einfach vor in einer gefallenen Welt. Aber seit Jesus gekommen ist, müssen wir nicht mehr so reagieren, dass unser Herz immer härter wird und immer mehr zumacht, sondern wir können lernen, mit Gottes Hilfe, mit Jesu Hilfe, unser Herz immer mehr zu öffnen und ein weiches Herz zu bekommen und zu behalten. Ich möchte euch hineinnehmen in einen Moment, wo ich wusste, es passiert mit meinem Herzen etwas Gutes, weil mein Herz gerade weich wird. Und das war eben auch etwas Erschreckendes, weil ich daraus geschlossen habe. Vorher war mein Herz wahrscheinlich relativ hart. Ich habe in dem Moment gespürt, es passiert etwas unwahrscheinlich Gutes gerade mit deinem Herzen. Es hat mich zugleich ein wenig erschreckt, weil ich mich gefragt habe, wie bin ich unterwegs und wie ist eigentlich so generell im Alltag, wie ist es da um mein Herz bestellt. Vor 9 Monaten, da hatten wir mit unseren Rangern auch einen großen Event, das District Camp in Groß-Zerlang, Landkreis Ostprignitz. Und Dörte Klöcker und ich, wir waren eigentlich für Seelsorge eingeteilt. Es lief alles so recht hemdsärmlich. Irgendwie am ersten oder zweiten Camptag hat jemand rausgekriegt, dass ich Pastor bin. Und ich wurde dann eingeteilt für Seelsorge zusammen mit Dörte für eine Stunde und wir waren da bei diesem Seelsorgezelt und es kam keiner. Und wir haben ein bisschen gesprochen und haben gesagt, okay, wir fangen an zu beten. Wir beten einfach. Wir hatten keinen bestimmten Plan. Wir haben einfach von unseren Eindrücken her, vom Camp her, haben wir angefangen zu beten. Und dann habe ich gemerkt, es passiert etwas mit meinem Herzen. Mein Herz wird weich und mir laufen die Tränen und ich habe ein massives Anliegen für die Menschen in dieser Region zu beten, die ich eigentlich gar nicht kenne. Wir waren da eben Landkreis Ostprignitz, ich habe da keine Freunde und Verwandten, wir haben da einfach dieses Camp abgehalten, landschaftlich sehr schön. Und ich habe gemerkt, da passiert etwas mit meinem Herzen, mein Herz wird weich über dieser Region und über diesen Menschen. Und ich habe empfunden, dass ich irgendwie angeschlossen bin an das, wovon wir gerade gesungen haben. Angeschlossen bin an die Suche Gottes und an die Sehnsucht Gottes nach seinen geliebten Schätzen, nach seinen geliebten Menschen. Und ich habe empfunden, dass da irgendwie in meinem Herzen auch auf einmal mein Herz überwältigt ist von Gottes Liebe für diese Menschen. Obwohl ich eigentlich, abgesehen von den Camp-Teilnehmern, gar keine Beobachtung hatte. Also es ist da etwas mit meinem Herz passiert. Apropos Herz. Gestern hatten wir hier einen wunderbaren Konferenztag, ein Gemeindeforum Spezial. Wir haben zusammen mit 50 Mitarbeitern unserer Gemeinde, ja, haben wir an der anderen Seite des Gebäudes haben wir getagt und wir haben so dem nachgespürt, was hat Gott uns auf das Herz gelegt für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Und auch da hat sich wieder sehr kurz in mir diese Frage gestellt, wie ist es eigentlich um mein Herz bestellt? Ist mein Herz empfänglich? Bekomme ich überhaupt so die Signale und die Wahrnehmung, die aus meinem Herzen kommen? Und hat Gott überhaupt Gelegenheit, an mein manchmal verkrampftes Herz ranzukommen? Das weiß, glaube ich, jetzt nur meine Frau. Ich hatte da wirklich einen inneren starken Kampf, weil ich war mit den Vorbereitungen für diesen Seminartag von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr, halber Tag, war ich im Verzug und ich bin dann so in Hektik geraten und ich war dann irgendwann mal nicht nur in meiner Lernzone, schon weit außerhalb meiner Komfortzone, sondern eher in meiner Panikzone Und dann streikte auch noch die Technik. Ich hätte die Wände hochsteigen können. Und ich kriege da eigentlich Pickel von, wenn ich so aus einem inneren Druck heraus dann in eine Veranstaltung gehe. Und irgendwie hat Gott Gnade gegeben, dass ich dann trotzdem, also einmal, dass wir zwar mit 5 Minuten Verspätung, aber dass wir anfangen konnten und dass irgendwie sich mein Herz dann wieder gelöst hat und dazu hat beigetragen die Losung des gestrigen Tages. Wir demütigen uns vor unserem Gott, um von ihm den rechten Weg zu erbitten. Ich dachte, was für ein Wort für so einen Tag, wo wir zusammen sind, um nachzudenken, zu fragen, wie geht es weiter die nächsten Jahre mit unserer Gemeinde? Wo schlägt Gottes Herz? Was hat Gott uns auf unser Herz gelegt? Wir demütigen uns vor unserem Gott, um von ihm den rechten Weg zu erbitten. Ich möchte euch jetzt ein klein wenig vielleicht schockieren, auf ein kleines Denkspiel einladen. Stellt euch mal vor, wir haben ganz viele Moderationskarten und Flipchartblätter und Notizen und Fotos. Wir haben alles gesichert an Ergebnissen. Ich habe gestern schön alles gelocht und abgeheftet schon mal, um es natürlich auch wieder rauszuholen und dann zu gucken, was für ein Bild ergibt sich da. Jetzt stellt euch einfach mal vor, wir kommen irgendwie nach viel Gebet und viel Gespräch auf unterschiedlichsten Ebenen zu dem folgenden Ergebnis. Die Zukunft dieser Gemeinde ist nicht, dass wir groß bauen, sondern dass wir uns auflösen. Mission Statement, wir sind hier fertig. Leitvers, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Stellt euch vor, wir würden sagen, wir machen hier den Laden komplett dicht, wir lösen den Verein auf und wir gründen einen neuen Verein, Andreas Gemeinde Ostprignitz. Wir entschließen uns, mit Mann und Maus, mit Kind und Kegel in diesen Landkreis zu ziehen. Da, wo alle Kirchen zusammengenommen nicht mal auf 20% Bevölkerungsanteil kommen, der religiöseste Flecken der ganzen Welt, Ostdeutschland, wo die Leute bei den 10 Geboten nicht reflexartig an Mose denken, sondern an eBay, wo AfD und Linke Volksparteien sind. Stellt euch vor, wir würden sagen, wir knöpfen uns diesen Landkreis vor, wir wollen, dass sich da etwas dreht. Und wir bilden nicht eine Gemeinde an einem Standort, sondern wir bilden eine Gemeinde mit 15 bis 20 kleinen Standorten. Immer so 15 Leute tun sich zusammen und knöpfen sich eine kleine Ortschaft vor. Wir treffen uns vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate oder einmal im Quartal zu einem großen Gottesdienst. Wir ziehen dahin, wir verkaufen hier alles, versilbern alles, wir ziehen dahin. Wir gründen da Unternehmen, wir gehen da irgendwie in Schuldienst, was auch immer. Wir gehen in unserer bürgerlichen Existenz unseren Berufen nach und nach Feierabend kommt die Superman-Scherbe beziehungsweise die Royal Rangers-Kluft oder was auch immer. Und dann gründen wir dort das, was wir hier gelernt und angefangen haben. Wir gründen Kleingruppen, wir fangen mit Kinderarbeit an, wir gründen einen Ranger-Stamm, wir machen Alpha-Kurse, wir machen Ostergärten, auch im Advent, das fällt da gar nicht auf. Wir feiern Gottesdienste, einfach so, je nachdem, was wir gut können. Wir bilden so, wir lassen uns von Jesus wie ein Netz auswerfen, um dort die vielen Schätze und Perlen, die dort leben und links und rechts keine Orientierung haben, um sie mit Gottes Liebe zu erreichen. Ich lese euch den Predigttext vor. Markus 10, 17 bis 27. Als er, Jesus, sich gerade auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben zugeteilt bekomme? Jesus sagte ihm: Was nennst du mich gut? Von Gott abgesehen ist niemand gut. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst keinen Ehebruch begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen in Umlauf bringen, du sollst nicht betrügen, ehre Vater und Mutter. Lehrer, entgegnete der Mann. Dies alles habe ich von meiner Jugend auf beachtet. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach: Eine Sache fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann allerdings war von der Antwort vor den Kopf gestoßen und ging traurig weg. Er war nämlich sehr vermögend. Daraufhin blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer haben es doch die Wohlhabenden, Zugang zum Reich Gottes zu finden. Die Jünger waren konsterniert über diese Äußerung. Jesus gab ihnen nochmals Antwort und sagte: Kinder, wie schwer ist es, Zugang zum Reich Gottes zu finden. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher Zugang zum Reich Gottes findet. Da waren sie noch irritierter. Wer kann dann überhaupt Rettung finden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist nämlich nichts unmöglich. Jesus, ja, wir bitten noch einmal, dass du zu uns persönlich sprichst, zu uns als Gemeinde, aber auch zu uns sehr persönlich, auch unabhängig von dem, was in der Gemeinde gerade in Bewegung ist. Wir laden dich einfach ein, zu uns zu sprechen, und wir beten für unsere Herzen, Herr. Ich bete für jedes einzelne Herz. Du weißt, wie es bestellt ist, ob unsere Herzen hart sind, ob sie bitter sind, ob sie irgendwie wie eingekapselt sind oder ob sie weich und empfänglich sind. Wir laden dich ein, auch den harten Boden unseres Herzens aufzubrechen und zu uns zu sprechen. Amen. Ich möchte euch einfach hinweisen mal auf die Parallelen zwischen diesem Bericht, dieser Begegnung, dieser Anekdote und dem Gleichnis, das wir 6 Wochen lang vor Ostern betrachtet haben. Wir haben 6 Wochen lang vor Ostern das Gleichnis vom Schatz im Acker betrachtet. Anita, du hast es schon erwähnt. Und es gibt überraschend viele Parallelen in diesem Bericht dazu. Zum einen fällt dieses Stichwort Reich Gottes. Jesus spricht darüber, einen Zugang zu finden, und dass es schwer ist, einen Zugang zu finden zum Reich Gottes. Und dieses Gleichnis vom Schatz im Acker ist ein Reichsgottes-Gleichnis. Es fängt an mit dieser Einführung, das Reich Gottes, das Reich der Himmel gleicht einem. Genau, und dann geht es weiter, einem Schatz. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes gleicht einem Schatz. Und Jesus spricht hier auch von einem Schatz im Himmel. Weiter. Es geht um einen Menschen, in dem Gleichnis auch. Hier geht es um einen Menschen, der Jesus begegnet. Und es wird langsam unheimlich. Dieser Mensch wird dazu aufgefordert, alles zu verkaufen, was er hat. Und genau das tut der Mann in dem Gleichnis vom Schatz im Acker, unaufgefordert, nachdem er seine Nase in den Schatz gesteckt hat. Er geht hin und verkauft alles, was er hat. Und schließlich, das ist einfach ein Kontrast. Dieser Mann bekommt es nicht hin, seinen Schatz zu verkaufen. Sein Herz ist gebunden an seine Eigentümer, an seine Güter. Und es heißt, er geht traurig weg. Er geht traurig weg. Und der Mann in dem Gleichnis, von ihm heißt es, in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und gab es den Armen. Nee, und kaufte den Acker. Entschuldigung, ist aber nicht irgendwie. Mein Drucker, der druckt neuerdings zweiseitig. Ich bin noch nicht gewohnt. Okay. Also, wir sehen in diesem Abschnitt starke Parallelen zu den Gedanken, die uns eigentlich vor Ostern beschäftigt haben. Wir sind mit knapp 20 Mitarbeitern in Bremen Anfang April, vor 3 Wochen, und wir hören von dem Referenten Reto Pelli, der sich nicht mit mir abgesprochen hat, eine Auslegung, wovon natürlich von dem Gleichnis vom Schatz im Acker. Und er hat vorher ein Requisit angefordert, das bräuchte er dort in Bremen, nämlich eine Schatztruhe. Ich weiß nicht, wie es denjenigen, die dabei waren, ging. Ich dachte, wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Wir hören das, also das, was ich gerade irgendwie die letzten 6 Wochen vorher da durchgepredigt habe, das höre ich jetzt selber aus dem Mund von Reto Pelli. Und jetzt wusste ich innerlich nicht, wie geht's nach Ostern weiter. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Das ist so für mich nicht so ein angenehmer Moment. Ich bin immer gerne in Serien unterwegs, da habe ich so Planungssicherheit. Und die Planungssicherheit war jetzt nach Ostern vorbei. Da wusste ich nicht ganz genau, was machen wir jetzt, was ist jetzt dran. Ich habe gebetet, Herr, was ist dran, mir ist nichts eingefallen. Und habe ich gesagt, wenn mir nichts einfällt, okay, dann machen wir halt mit Markus weiter. Also wir legen eigentlich seit 2013 oder 2014, legen wir das Markus-Evangelium aus. Immer so ein Abschnitt. Immer wenn ich keine Idee habe für eine Serie, Markus-Evangelium. Und dann habe ich mir diesen Text angeguckt und mich hat der Schlag getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Genau diese Schlüsselwörter, die uns vor Ostern beschäftigt haben, die tauchen hier auf. Und ich empfinde hier wirklich ein starkes, dichtes Momentum, das Jesus uns wirklich sehr konkret auch als Andreas-Gemeinde anspricht. Ich nehme irgendwie so etwas wahr, als würde Jesus uns sagen, nicht erschrecken, ich werde eine große Investition von euch fordern. Und wenn ihr darauf eingeht, wird die Freude groß sein. Wählt die Freude. Denkt an das Ergebnis. Der Mann im Gleichnis in seiner Freude ging er hin und investierte. Und dieser Mann war nicht bereit zu investieren und er ging traurig davon. Deshalb die Frage an dich. Was machst du, wenn Jesus auf dein Kostbares zeigt und sagt, lass es los, deinen Schatz. Das, was dir Sicherheit im Leben gibt, ich habe einen besseren Schatz für dich. Die Überschrift für die Predigt, schon mal für die Techniker, wenn ihr es hochladet, gutes Haus oder gutes Herz? Gutes Haus oder gutes Herz? Natürlich, wir haben gestern nachgedacht über ein gutes Haus für uns als Gemeinde. Und das soll jetzt irgendwie kein Kommentar sein, was ich hier predige zu dem Tag gestern. Gutes Haus oder gutes Herz. Am besten beides natürlich. Gutes Haus und gutes Herz. Aber was ist, wenn Jesus sagt, du musst dich entscheiden. Gutes Haus oder gutes Herz. Ihr, die ihr sesshaft werdet, ihr, die ihr gebaut habt in den letzten Jahren, ihr, die ihr Häuser gekauft habt, gute Häuser. Was ist, wenn Jesus euch sagt, du kannst nur eins haben, entweder ein gutes Haus oder ein gutes Herz? Ich will damit nicht sagen, dass es ein zwingender Widerspruch ist, ein gutes Haus und ein gutes Herz zu haben. Ich freue mich, dass ich viele Leute kenne mit einem guten Herzen und einem guten Haus. Toll. Aber es gibt diese Momente, da fragt Jesus, entweder oder, du musst dich entscheiden, gutes Haus oder gutes Herz. Dieser Mann war ein Mann aus gutem Hause. Bei Luther wird es überschrieben, der reiche Jüngling, über sein Alter erfahren wir eigentlich nichts. Nur, dass er erwähnt, dass er auch noch aus einer frommen Kinderstube kam. Also er ist unterwiesen worden im Gesetz, er kannte das Gesetz, er kannte die Gebote. Und er sagt im Gespräch mit Jesus, diese ganzen Gebote, die befolge ich von Jugend auf. Was ganz interessant ist, Jesus fragt nur die Gebote von der sogenannten zweiten Tafel ab. Da geht es um das Verhalten, wichtige Gebote. Aber er fragt die zweite Tafel ab. Und interessanterweise, die beiden Gebote, wo es um Besitz geht, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, die hebt Jesus in dieser Aufzählung ein bisschen hervor und Jesus nimmt es sich sogar heraus, das Gebot, du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus abzuwandeln und zwar für Reiche abzuwandeln. Nämlich in der Art und Weise, verursache nicht, dass Menschen, enthalte Menschen nichts vor, was ihnen eigentlich zusteht. Also Jesus nimmt sich das hier raus, das letzte Gebot etwas abzuwandeln und so, dass es voll auf die 12 für einen Reichen geht. Jesus erwähnt nur die Gebote der zweiten Tafel und die Gebote, wo es eigentlich um das Herz geht, wo es eigentlich um die Beziehung zu Gott geht, die überspringt er. Und der Reiche hat es nicht so ganz gecheckt und dann geht Jesus direkt an den wunden Punkt, an den heiklen Punkt. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Was tun, wenn Jesus uns fragt, entweder oder, du kannst nicht beides haben. Wenn er uns sagt, geh los, mach dich auf den Weg. Es gibt Leute auch heute, die machen das tatsächlich. Ich lese gerade ein Buch von einem Gemeindegründer und der schreibt, dass einer seiner Mitarbeiter das Empfinden hatte, er sollte anderswo, ein paar hundert Kilometer weiter weg, eine Gemeinde gründen. Und er sagt es vor der Mitgliederversammlung und 20 Familien entschließen sich, umzuziehen und mitzugehen, mit dabei zu sein bei der Gemeindegründung. Natürlich nicht so spontan, es ist ein längerer Prozess gewesen, aber es gibt Leute, die machen das auch heute. Genau so etwas, die sagen, okay, gutes Haus, gutes Herz ist jetzt in diesem Moment meines Lebens nicht möglich, dann löse ich hier meine Existenz auf und gehe dahin, wo Jesus mich hinberuft. Eine hohe Forderung, die Jesus stellt. Deshalb nochmal diese Frage, wie weich ist dein Herz, wie hart ist dein Herz, wie empfänglich ist dein Herz, wo klammert dein Herz fest, das muss aber, das will ich aber unbedingt. Was ist eben dein Schatz? Was ist wirklich dein Schatz? Woran hängt dein Herz? Zweimal betont Jesus, ich habe es da in Rot markiert, wie schwer es ist, Eingang in das Reich Gottes zu finden. Und zweimal reagieren auch die Jünger erschüttert und bestürzt, dass Jesus diesen Punkt so deutlich macht. Und dann spricht Jesus, er zieht einen Vergleich heran, das ist so eine Art Mini-Gleichnis, er spricht von einem Kamel, das durch ein Nadelöhr muss, wo wir alle natürlich wissen, geht nicht. Archäologen haben herausgefunden, es gab da irgendwie so ein Tor in Jerusalem, das Nadelöhr hieß und vielleicht mit Ziehen und Schieben passt da ein Kamel durch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe so das Empfinden gehabt bei Kamel und Nadelöhr. Das ist dann so ein typischer Kontrast. Ein Kamel ist groß und massig und Nadelöhr ist total klein. Und ich glaube, bei diesem Kontrast geht es um die äußere Welt, die Dinge, die Sachen und die innere Welt, unser Herz. Kamel, die Sachen halt, die uns so sesshaft machen. Haus, Arbeitsstelle, Verantwortung, Gewohnheiten, Beziehungen, Heimat, gutes Haus eben. Und der Zugang zum Reich Gottes verschwinden klein, ein Nadelöhr. Ich denke, es geht um unser Herz. Mit dem Herzen glauben wir. Durch das Herz kommt das Reich Gottes. Nur mit dem Herzen können wir Brücken zu anderen Menschen bauen. Und unser Herz kann hart und spröde sein. Es kann weich sein. Du kannst in deinem Herzen bitter werden und an deinen Rechtsansprüchen und an der Schuld anderer festhalten oder du kannst vergeben. Unsere Sache ist es, deine Sache ist es, da über unserem Herzen zu wachen. Mit dem Herzen können wir jemanden mit Mitgefühl ansehen. Mit dem Herzen können wir von Gottes Mitgefühl für andere Menschen überwältigt werden. Ich finde es total interessant, Jesus redet eigentlich nicht so viel, und er redet nicht, bevor er nicht sein Gegenüber genau angesehen hat. Dreimal heißt es, dass Jesus sein Gegenüber ansieht, bevor er redet. Bei diesem sogenannten reichen Jüngling, bei diesem Mann aus gutem Hause, heißt es, er sah ihn an und gewann ihn lieb. Und dann kommt die entscheidende Botschaft. Er hat ihn erst gründlich wahrgenommen und dann kommt die entscheidende Botschaft. Es ist ein bisschen erschütternd, dass eine Botschaft Jesu nicht zum Ziel führt. Finde ich manchmal auch ein bisschen tröstlich für uns als Gemeinde. Wir versuchen viel, es gelingt uns nicht immer, auch in unserem privaten Umgang mit Menschen. Wir erleben, wenn wir von unserem Glauben sprechen, das ist für Leute total fremd. Es tröstet mich ein wenig, dass Jesus selbst, der nun unbegrenzt irgendwie Autorität und Vollmacht von Gott hatte und Zeichen Wunder machen konnte und all sowas, dass er hier bei dieser Person nicht zum Ziel kommt. Das passiert auch Jesus. Finde ich ein wenig als tröstlich. Aber der eigentliche Punkt, um den es mir hier geht, Jesus sieht den Menschen an, bevor er ihm die entscheidende Botschaft sagte. Dann auch bei den Jüngern, heißt es sogar, er sah sie der Reihe nach. Er sah sie reihrund an. Und dann spricht er mit ihnen. Und dann nochmal, ein letztes Mal, Jesus sah sie an und dann sprach er. Ich finde das so wichtig für unser Gespräch miteinander, für unser Gespräch auch mit Leuten, die, wie gesagt, bei 10 Geboten an eBay denken. Echt, lass uns die Leute wahrnehmen. Wir sind so schnell bei unserer Agenda, bei unserer Botschaft, bei unseren Punkten, bei unseren 3 Stichworten. Es ist so wichtig, dass wir unser Gegenüber wahrnehmen und da schwingt so viel mehr mit. Das ist viel mehr als das, was mit den Augen passiert. Da bewegt sich letztlich das Mitgefühl, die Liebe Gottes, das Erbarmen Gottes, bewegt sich in diesem Blick. Und dann kommt der Text, dann kommt die Botschaft. Wir müssen unseren Mund gar nicht erst aufmachen, wenn wir nicht unser Gegenüber mit Liebe ansehen und wenn wir es nicht mit Liebe wahrgenommen haben. Ich bin total glücklich über den Tag gestern. Bin noch dabei, das zu verarbeiten. Eine ganz kleine Anmerkung. Ich habe so empfunden, wir hätten einander noch etwas besser zuhören können. Also es kam dann, fand ich, relativ schnell auch Diskussionen auf, wo man gemerkt hat, jeder so ein bisschen bei seiner Agenda, wenn es um die Zukunft der Gemeinde geht. Das ist auch okay. Ich habe natürlich auch meine Agenda. Ist klar, jeder hat seine Vorstellungen, seine Wünsche, wohin er ziehen oder schieben will. Aber es ist so wichtig, dass wir uns demütigen und sagen, Gottes Agenda soll passieren, auch wenn mir die nicht gefällt. Und das buchstabieren wir auch dann durch, wenn wir einander gut zuhören, auch wenn das, was der andere sagt, nicht meiner Agenda entspricht. Ein letzter Anschluss. Wie kann unser Herz weich werden? Eben, was ich eben beschrieben habe, sieh Menschen an. Schau hin, sieh Menschen an, lass dich von Gottes Liebe berühren. Nimm diese Momente mit, wo du merkst, oh, mein Herz wird weich. Bleib da stehen, zieh dich zurück, wenn du merkst, oh, mein Herz wird gerade weich für jemanden. Geh nicht sofort zur Tagesordnung über. Da fängt Gott an deinem Herzen zu wirken und zu arbeiten. Da bewegt sich etwas von Gottes Liebe für die Menschen. Bleib da stehen, geh dem nach. Sieh Menschen an, sieh sie in Liebe an. Und wenn du merkst, du wirst ergriffen von Gottes Liebe, dann folge dem. Bitte um Vergebung. Ganz einfach können wir jeden Tag üben und ist der beste Schalenknacker für unser Herz, den es gibt. Super. Also wenn Gott dich in Situationen führt, wo du sauer bist auf andere, das ist Gottes Instrument Nummer 1, um unser Herz weich zu machen. Um Vergebung bitten und vergeben. Echt, legt euch fest, sobald sich eine Gelegenheit bietet zu vergeben, weil dich jemand anders irgendwie was Böses getan hat, oder anderen Menschen zu vergeben, nimm die Gelegenheit sofort mit. Mit jedem Mal wird dein Herz weicher. Du kannst Recht haben bis zum Anschlag. Es wird dein Herz nicht weicher werden lassen, dass du Recht hast, sondern dein Herz wird weicher, wenn du vergibst und wenn du um Vergebung bittest. Und schließlich verbanne Hetze aus deinem Leben. Ich habe euch kurz in mein Leben blicken lassen, was da passiert ist vor unserem Seminartag gestern. Ich habe euch anfangs in mein Herz blicken lassen, was da passiert ist in einer Situation, wo ich keine Zeit hatte, wo ich Zeit hatte und nicht genau wusste, was soll ich machen, was ist jetzt eigentlich dran. Ein Mensch, inzwischen schon verstorben, geistlicher Autor, der ganz viel über Gebet und geistliches Leben veröffentlicht hat, Dallas Willard, der ist mal von einem seiner Schüler gefragt worden, kannst du mal so die wichtigsten Sachen sagen für ein gelingendes geistliches Leben, für eine gelingende Beziehung zu Gott? Und er sagt, Dallas Willard sagt, verbanne kompromisslos Hektik und Hetze aus deinem Leben. Der Schüler schreibt eifrig auf und sagt, und das Nächste? Und Dallas Willard sagt, das war's. Verbanne Hektik und Hetze aus deinem Leben. Kleiner Predigtipp. Ich habe letzte Woche eine tolle Predigt mir angehört auf YouTube. Also ihr könnt bei Google einfach eingeben, Gott kommt nie zu spät, Matthias Brandner. Ihr könnt jetzt die Handys zücken und das abfotografieren, die Stichworte. Genau. Der wohnt gar nicht so weit weg von hier, vielleicht laden wir den mal ein. Der berichtet in dieser Predigt, und das hat mich sehr berührt, von seinem leiblichen Vater, der auch ein frommer Mann war, irgendwie in einem Kirchenvorstand, und der durch eine schwere Krankheit über 3 Jahre ein Pflegefall war, völlig hilflos, sich nicht äußern konnte. Er war einfach gelähmt, ans Bett gefesselt durch mehrere Hirntumore. Und die Frau von ihm, das kam alles sehr plötzlich, die Diagnose und auch dieser Pflegezustand des Vaters von Matthias Brandner, die Frau hat dann angefangen zu beten. Durch diese Not hat sie angefangen täglich zu beten, dass Gott eingreift. Und das erste Überraschende, was geschah, er starb einfach nicht, obwohl die Ärzte damit gerechnet haben, dass er innerhalb der nächsten Monate sterben würde, er starb nicht. Er lebte weitere 3 Jahre und jeden Tag betete die Frau an seinem Krankenbett. Und dann berichtet Matthias Brandner, dass er eines Nachts mit seinen Brüdern eigentlich von einer Party zurückkam und dann steht sein Vater in der Küche und macht sich einen Kaffee und ist geheilt. Das ist einerseits natürlich spektakulär erstaunlich, wirklich eine Spontanheilung, wie sie in den Evangelien berichtet wird, finde ich. Aber was ich noch interessanter fand, und das könnt ihr danach hören, Matthias Brandner berichtet von einer einschneidenden Veränderung dieses Mannes, nämlich, dass er ein weiches Herz hatte und dass er selbst bezeugt hat, ich habe diese 3 Jahre gebraucht, Gott hat an mir gearbeitet, dass ich ein weiches Herz bekomme. Gott baut sein Reich durch weiche Herzen. Er baut sie auch durch große Gemeindehäuser, okay. Aber er baut sie erstmal durch weiche Herzen. Wir beten. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, Musiker. Jesus, ich bete einfach um dein Erbarmen, dass es uns nicht das passiert, was diesem wohlhabenden Mann aus gutem Hause passiert ist. Dass wir nicht festhalten an unseren guten Häusern, an unserem guten Leben, dass wir nicht festhalten auch an all den guten Gaben, mit denen du uns beschenkst, Herr. Wir danken dir so sehr dafür. Wir beten, dass sie nicht zum Götzen werden, dass unser Herz nicht dran klammert. Wir beten, dass wenn du rufst, dass wir ein weiches und empfängliches Herz haben. Und danke für diese Aussicht, die wir haben. Wir werden uns freuen, auch wenn wir dir alles opfern. Wir werden uns freuen. Amen.